Manchmal, da kommt es so richtig dicke. So erging es Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth. Eine jüdische Familie zog nach Moab. Es war Naomi, ihr Mann und ihre beiden Söhne. Die Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, also jeweils eine. Und ja, damals keine Selbstverständlichkeit. Aber eine davon war eben Ruth. So weit, so gut. Und dann starben allerdings die Männer der Familie nacheinander weg. Und das war nicht nur eine emotionale Tragödie, natürlich auch. Naomi trauerte um ihren Mann, Ruth trauerte um ihren Mann. Sie waren traurig, aber es war nicht nur eine emotionale Tragödie, es war auch eine wirtschaftliche. Sie standen vor dem wirtschaftlichen Ruin, denn in der damaligen Zeit durften Frauen keine Geschäfte machen, sie konnten keine vernünftigen Arbeit nachgehen, sie waren schutzlos irgendwelchen Verbrechern ausgeliefert, sie waren so richtig dreckig dran. Und so rät Naomi ihrer Schwiegertochter auch: Mensch, flieh, solange du noch kannst. Verlass das sinkende Schiff, such dir lieber noch einen neuen Mann, der dich irgendwie versorgen kann, anstatt hier mit mir auf den Untergang zu warten. Doch Ruth antwortete mit einem Satz, der sie bekannt gemacht hat und der zu einem der beliebtesten Trauverse aller Zeiten wurde, nämlich: Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. So bleiben die beiden Frauen zusammen und kehren zurück nach Israel, um sich dort alleine durchzuschlagen. Aber sie haben wirklich ein hartes Schicksal. Naomi spricht auch davon. In Kapitel 1, Vers 20 des Buches, ganz zu Anfang, sagt sie: Nennt mich nicht länger Naomi, das heißt die Fröhliche, sondern nennt mich Mara, die Betrübte. Denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Doch die beiden Frauen nehmen ihr Schicksal an. Und das heißt, dass Naomi sich um den Haushalt kümmert, so ein bisschen versucht, zu Hause alles zu regeln. Und Ruth muss arbeiten gehen. Und das bedeutete in der damaligen Zeit die einzige Möglichkeit, die sie hatte. Sie ging aufs Feld und las dort die Erntereste auf, kann man sagen. Das war so eine Einrichtung im damaligen Israel, dass man gesagt hat zu den Bauern: Mensch, erntet nicht alles ab, lasst ein bisschen was stehen, dann können die Armen dahin kommen und sich diese Ehren aufsammeln. Das machte Ruth und das war ein mieser Job. Das war eben das, was die jüdische Gesellschaft so eingerichtet hat, damit man nicht verhungert. Gerade so am Existenzminimum, fürs Existenzminimum. Doch Ruth hat Glück, denn sie landet zufällig auf einem Feld, das einem gewissen Boas gehört. Und das ist ein sehr großzügiger Mann gewesen. Der hatte ein Herz für arme Menschen und der hat seinen Arbeitern gesagt: Lass mal extra was stehen, damit die sich da was nehmen können. Dann hat er auch ein Auge auf Ruth geworfen und noch ihr immer extra Getreide gegeben. Und an diesem Punkt beginnt sich das Schicksal der beiden Frauen zu wenden. Denn Ruth und Boas kommen sich näher und ihr ahnt es: verliebt, verlobt, verheiratet. Am Ende sind die beiden Mann und Frau. Und damit hat Ruth natürlich ausgesorgt. Sie ist jetzt die Frau eines reichen Großgrundbesitzers und Naomi wird mit aufgenommen in die Familie. Und die beiden erleben reichen Segen. Auch dadurch, dass Ruth einen Sohn gebärt. Sie nennt ihn Obed. Und nun wird Naomi ganz anders beschrieben als zu Anfang. Sie ist nicht mehr traurig und verzweifelt, sondern die Nachbarn sagen zu Naomi in Kapitel 4, Vers 14: Gelobt sei der Herr, er hat dir mit diesem Kind, also ihrem Enkelkind, jemanden gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir neue Lebensfreude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. So endet dieses Buch eben damit, dass die beiden Frauen jetzt ein gesegnetes, reiches Leben haben. Die Kernbotschaft dieses Buches lautet: Gott führt. Gott führt seine Kinder. Und wir wollen uns diese Wahrheit anhand von drei Aspekten näher anschauen. Nämlich erstens: Gott führt Menschen, die ihm vertrauen. Gott führt Menschen, die ihm vertrauen. Dann, Gott führt durch scheinbare Zufälle. Und schließlich, Gottes Führung macht unser Leben bedeutsam. Das wollen wir uns näher anschauen. Fangen wir an. Gott führt Menschen, die ihm vertrauen. Ruth und Naomi stellten sich ihrem Schicksal. Wie gesagt, das Schicksal hatte ihnen hart mitgespielt. Und sie waren da in Israel als arme Leute und mussten jeden Job annehmen, den es gab. Aber Ruth tut das und sie nimmt das auf sich, was gerade zu tragen ist. Und sie ist da auf dem Feld und lässt die Erntereste auf. Auffällig ist dabei, dass Ruth niemandem die Schuld gibt. Und sie begibt sich auch nicht in eine Opferrolle. Das ist ja sowas Typisches, zu dem wir schnell versucht sind, wenn irgendwie etwas Schwieriges passiert in unserem Leben. Dass wir sagen, jetzt bin ich ein Opfer. Die anderen sind schuld. Die anderen haben das falsch gemacht. Aber so reagiert Ruth nicht, sondern sie nimmt das an, was ist. Sie akzeptiert ihre Lage und sagt, was kann ich jetzt daraus machen? Was will Gott von mir, dass ich in dieser Situation, was ich da tue? Es geht darum, das zu tun, was das Leben von mir fordert. Wir sind ja immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Da passieren Sachen in unserem Leben, wo wir sagen, boah, das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. So hätte es echt nicht laufen müssen. Das hätte mir auch erspart bleiben können, gerne. Aber so ist es eben nicht, sondern es passieren Sachen, die uns nicht gefallen. Und hier das Vertrauen zu Gott zu haben und zu sagen, Gott, das hast du jetzt zugelassen und du hast mich in diese Situation hineingelassen und du möchtest, dass ich jetzt da konstruktiv mit umgehe. Das bedeutet, sich in den Willen Gottes fügen. Zu sagen, ja Gott, du hast schon deinen Plan, das ist nicht meiner und ich bin auch nicht zufrieden damit und ich habe vielleicht auch das Gefühl, es geht über meine Kräfte. Aber ich will darauf vertrauen, dass dein Plan gut ist und dass du am Ende alles zum Guten führst. Und deswegen will ich mich in deinen Willen fügen. In meiner vorigen Gemeinde hatte ich ein Gemeindemitglied, der Mann war ungefähr so alt wie ich, ein bisschen älter, stand mitten im Leben, hatte einen wunderbaren Job, hat gut verdient, Frau und Kind. Aber von jetzt auf gleich wurde er schwer krank, hatte eine ganz seltene Krankheit, die dazu führte, dass er bettlägerig wurde. Hatte plötzlich nur noch die Kraft, 2 Stunden am Tag aufzustehen. Und das ist natürlich eine Krankheit, die einen völlig aus der Bahn werfen kann. Und wo ich wahrscheinlich selber bei mir sage, wenn mir sowas passieren würde, also da würde ich wahrscheinlich in tiefe Depressionen rutschen. Was bedeutet das? Man hat so sein Leben aufgebaut, alles funktioniert, man verdient sein Geld, man ist auf dem Höhepunkt quasi seines Lebens und auf einmal wird man bettlägerig und kann nur 2 Stunden am Tag aufstehen. Ich habe ihn dann häufiger besucht und was mir aufgefallen ist, und was mich erstaunt hat, ist, wie normal er darüber geredet hat, über sein Leben. Der war weder so überkandidelt fromm, dass er ständig gesagt hat, oh Halleluja, ich freue mich, dass ich krank bin, das ist der Pfahl im Fleische, der mich jetzt Gott näher bringt. Hat er nicht gemacht. Aber er hat auch nicht geklagt, sondern er hat über sein Leben eigentlich so geredet, wie du und ich das tun, wenn alles in Ordnung ist. Dann sagt er so Sachen wie, ja, also ich habe ja nur 2 Stunden, wo ich eigentlich aktiv sein kann am Tag. Und ich mache das immer so, wenn ich aufstehe, 1/2 Stunde. Da helfe ich dann im Haushalt mit, damit meine Frau, wenn sie von der Arbeit kommt, nicht so viel zu tun hat. Und dann muss ich mich wieder hinlegen. Und wenn mein Sohn dann vom Kindergarten kommt, dann habe ich wieder 1/2 Stunde Kraft, um mich mit ihm zu beschäftigen. Und dann hat der Arzt noch gemeint, ich soll mich nicht hängen lassen. Und deswegen gehe ich immer 1/4 Stunde spazieren. Er hat so sein Tagesablauf erzählt, so wie ich und du das tun würden, als ob nichts los wäre. Und das hat mich tief beeindruckt und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, wie schaffst du das? Warum kannst du damit so umgehen? Warum verlierst du dich den Mut? Warum bist du nicht völlig verzweifelt? Und da hat er mir einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Er hat gesagt, Niklas, im Annehmen liegt eine tiefe Kraft. Im Annehmen liegt eine tiefe Kraft. Und er meinte damit, ich nehme das an, so wie es ist. Und ich gucke mir die Situation an und darauf aufbauend auf diese Situation, tue ich einfach das, was richtig ist, was nächstliegend ist, was sinnvoll ist. Und letztendlich mache ich da auch nichts anderes, als du machst. Auch du schaust ja dein Leben an, guckst, was kann ich, wie viel Kraft habe ich, was ist sinnvoll zu tun. Und das mache ich auch. Ich nehme es einfach an. Wir Kinder Gottes haben für diese Einstellung einen schönen Ausdruck gefunden, nämlich wir sagen, wir nehmen das Leben aus Gottes Hand. Das ist ein Satz, da steckt so viel Weisheit drin, wenn man sich das mal durchdenkt. Wir nehmen das Leben aus Gottes Hand. Wir nehmen an, dass das, was gerade in unserem Leben passiert, irgendwie auch von Gott zugelassen wird. Natürlich ist es manchmal schwer und natürlich sagt der Verstand manchmal, das kann eigentlich nicht sein, dass ein liebender Gott so etwas zulässt. Und das für den Moment dann auch mal klagend vor Gott zu bringen, das ist völlig selbstverständlich und das ist auch gut und wichtig, dass wir das machen. Wie gesagt, keine fromme Maske aufsetzen oder so. Aber es wäre schön und es ist ein großer Segen, wenn man sich dann durchringen kann und durchstoßen kann zu dieser Erkenntnis und sagen kann, Gott, du gibst mir das jetzt als Aufgabe und ich möchte das aus deiner Hand nehmen und das tun, was richtig ist. Wenn wir das tun, dann entwickelt sich eine große Kraft, dann schenkt uns Gott Kraft für den nächsten Schritt. Und dann können wir plötzlich Dinge meistern, wo andere davor stehen und sagen, wie geht das überhaupt? Ja, es geht dadurch, dass man die Situation annimmt und einfach das Nächstliegende tut. Und da können wir von Ruth lernen. Sie hat ihre Situation angenommen. Sie stand vor dem Ruin mit ihrer Schwiegermutter. Aber sie hat eben das Beste draus gemacht. Sie hat sich angeschaut, was kann ich tun? Ja, ich kann aufs Feld gehen und Ehren auflesen. Sie hat das Richtige getan und sie hat vertraut, dass Gott ihr Schicksal leitet. Und sie wurde nicht enttäuscht, denn Gott führt die Menschen, die ihm vertrauen. Gott führt Menschen, die ihm vertrauen. Und Gott führt durch scheinbare Zufälle. Wenn wir uns das Buch Ruth einmal durchlesen, das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal Zeit habt, macht das gerne, es ist ein wundervolles Buch. Aber ihr werdet in dem gesamten Buch kein einziges Wunder im herkömmlichen Sinne finden. Da weckt nirgendwo irgendjemand einen Toten auf. Da erscheint nicht der Engel des Herrn und sagt, 1 + 1 sind jetzt 4. Da wird nicht die Sonne am Himmel angehalten und Ruth guckt da 6 Stunden in den Himmel und sieht die Sonne da immer im Zenit stehen. Nichts dergleichen. Sondern alles, was in diesem Buch passiert, kann hier ganz genauso passieren. Ja, wenn man es so liest, dann ist es halt einfach so, dass da Zufälle passieren, scheinbare Zufälle. Zufällig erwischt Ruth genau das richtige Feld, da, wo ein großzügiger Großgrundbesitzer ein Herz für arme Menschen hat. Zufällig trifft sie Boas und er sieht sie und zufällig verlieben sich die beiden. Eigentlich eine Anreihung von Zufällen. War das alles Zufall? Man könnte es so sagen, aber dann muss man auch sagen, Gott führt durch solche scheinbaren Zufälle. Gott benutzt ganz normale Situationen, die im Leben auftreten und leitet dich so seinen Weg. Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ist nicht, dass da permanent Wunder passieren. Es gibt vielleicht so 2, 3 Situationen, wo ich sage, okay, das ist mit wissenschaftlichen Methoden schwer zu erklären. Aber 99% aller Dinge, die in meinem Leben passieren, sind völlig banal. Und doch merke ich, wie Gott durch Zufälle auch wirkt und leitet. Ich war 16 Jahre, als ich mich entschieden habe, ein Austauschjahr zu machen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Austauschorganisation, die ich gewählt habe, habe ich zufällig gewählt. Ich kannte die nicht, ich habe mich einfach bei 5 verschiedenen beworben und die hat mich halt genommen. Dass ich nach Michigan gekommen bin, da an die kanadische Grenze, das war reiner Zufall. Die haben wahrscheinlich gewürfelt oder irgendwas gezogen. Plötzlich hieß es da, ja, ein gewisser Nick Lars soll da nach oben nach Michigan. Selbst in dem kleinen Ort, wo ich dann war, gab es 3 Gastfamilien. Reiner Zufall, dass ich zu Familie Gage gekommen bin. Dass deren Kinder aus dem Haus gegangen sind und ich deswegen ganz viel Zeit mit dem Familienvater verbracht habe, reiner Zufall. Dass die gläubige Christen waren, die entschieden für Jesus gelebt haben, reiner Zufall. Und am Ende dieser Verkettung von völlig normalen Zufällen war ich bei Jesus und habe mich für Jesus entschieden. Und das ist ja ein Beispiel, wie Jesus und wie Gott durch reine Zufälle, in Anführungszeichen, wirkt. Und für uns heißt das, dass wir offen sein müssen für Gottes Wirken. Wir übersehen oft Gottes Handeln, weil wir denken, da muss was Extravagantes kommen. Da muss ein exorbitantes Wunder geschehen, damit Gott eingreift. Da muss plötzlich die Sonne stillstehen. Ansonsten ist Gott nicht dabei. Aber wenn wir solche Vorstellungen haben, dann übersehen wir sein Wirken. Denn Gott wirkt nicht nach unseren Vorstellungen. Er führt uns auch manchmal einen ganz anderen Weg als den, den wir für den besten halten. Er tut es auf seine Art. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, den wir aus dem Buch Ruth sehen können. Meistens führt er uns durch Menschen. Dass da irgendjemand in unserem Leben auftaucht, der uns hilft, der uns einen Schritt weiterbringt, der plötzlich ein Stück des Weges mit uns geht. Bei Ruth war das ja der Boas, der hat ihr geholfen, der hat sie wieder auf die Spur gebracht. Und so ist es auch bei uns, dass meist Menschen uns helfen und dass Gott durch sie wirkt. Also von Ruth lernen wir, wartet nicht auf exorbitante Wunder. Wartet nicht darauf, dass Gott irgendetwas tut, was völlig jenseits der Vorstellungskraft ist, sondern achtet auf die scheinbaren Zufälle, auf die Menschen, die da plötzlich in eurem Leben auftauchen und euch helfen, auf die Situation, die sich in eine gewisse Richtung entwickelt. Denn durch solche scheinbaren Zufälle lenkt Gott dein Leben. Wenn Gott uns so führt und wenn wir diese Führung erfahren und sehen, dann werden wir merken, Gottes Führung macht unser Leben bedeutsam. Wenn man sich Ruths Geschichte so anschaut, könnte man meinen, ihr Leben ist unbedeutend. Ja, was ist denn schon dabei? Zwei Frauen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Das ist ja nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal gewesen. Und dann hat sich das irgendwie dann doch geklärt. Okay, aber nichts Weltbewegendes, oder? Doch. Es war weltbewegend, sehen wir am Ende des Buches. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 17 über Ruths Sohn, Obed, so heißt er, Obed wurde der Vater von Isai und dessen Sohn war König David. Hier wird plötzlich Ruths Geschichte in einen völlig neuen, großen Kontext gestellt. Denn was hier gesagt wird oder was hier aufgezählt wird, das ist die Heilslinie, Gottes großer Plan. Über Obed oder Ruth wird König David zur Welt kommen, der Messiaskönig, der für das ganze Alte Testament zentral ist. Und David, das wissen wir heute, ist ein Vorfahre von Jesus gewesen. Das heißt, wenn Ruth ihr Leben nicht so gelebt hätte, dann wäre Jesus in Bethlehem nicht so zur Welt gekommen. Das heißt, Gott hat ihr ganz banales, kleines Leben genommen und eingeflochten in seinen großen Heilsplan. Und auch unser Leben möchte Gott gebrauchen. Und wenn wir uns von ihm führen lassen, dann macht er unser Leben bedeutsam. Wir können uns das manchmal nicht vorstellen und wir übersehen das, weil wir den kleinen Dingen zu wenig Bedeutung beimessen. Wir denken immer so, ja, das gibt's das Kleine im Leben, das ist unwichtig, das ist das meistens, was ich machen muss. Und dann sind die großen Dinge, die entscheidenden Dinge, die machen meist dann die anderen. Wir sehen die großen Dinge und übersehen dabei die kleinen. Zum Beispiel in Bezug auf Evangelisation schauen wir vielleicht auf Billy Graham. Das ist ja einer der größten Evangelisten der Neuzeit gewesen. Der hat in Footballstadien gepredigt mit zigtausend von Leuten und dann hat er die Leute aufgerufen, zu Jesus zu kommen und dann sind Tausende nach vorne gekommen und haben sich für Jesus entschieden. Das war ein großer Mann, der hat Großes für Gott gewirkt. Das sehen wir. Aber was wir nicht sehen, ist, dass Billy eine Mutter hatte, die jeden Abend mit dem kleinen Billy gebetet hat. Ein liebevolles Gebet mit ihm gesprochen hat. Und diese Routine hat in Billy ein tiefes Vertrauen zu Gott geschaffen. Und nur deswegen konnte er diesen Dienst vor Gott tun. Wir sehen dann seine riesengroßen Evangelisationen und sagen, boah. Aber Billy Graham selbst hat sich nicht auf so einer großen Evangelisation bekehrt, sondern der hat sich auf einer kleinen Dorfevangelisation bekehrt. Da hat seine Kirchengemeinde am Ort eine Evangelisation durchgeführt. Und dann sind da vielleicht 5 Leute gekommen und 2 haben sich entschieden und die haben gesagt, na, das war aber eine kleine Nummer. Aber einer davon war Billy Graham. Und aus dem oder durch ihn hat Gott dann ein großes Werk ins Leben gerufen. Kleine Dinge können eine große Wirkung erzeugen. Und zwar deswegen, weil sie sich vervielfältigen. Sie pflanzen sich sozusagen fort. Kleine Dinge entfalten eine große Wirkung. Der Erfinder des Schachspiels, der hat das gewusst. Der wurde zu seinem König gerufen und der König war begeistert und hat gesagt, Mensch, so ein klasse Spiel, ich möchte dir ein richtig großes Geschenk machen, was willst du haben? Ich könnte dir ein großes Gut freiräumen, dann kannst du da dein Leben genießen oder kannst dir 20 Sklaven wünschen, dann brauchst du nie wieder arbeiten oder schau in meinem Harem vorbei, suchst dir die schönste aus, was willst du? Der Erfinder des Schachspiels sagt, ich möchte Reiskörner haben. Und der König lacht sich kaputt. Reiskörner? Ja, und zwar nach folgendem Schema. Du nimmst mal ein Schachbrett und auf das erste Feld tust du ein Reiskorn. Auf das zweite tust du ein zweites Reiskorn und dann auf das dritte ein viertes. Und dann wird immer die doppelte Menge auf jedes Fältchen gelegt. Der König lacht sich kaputt. Was bist du denn für ein Idiot? Ich biete dir hier ein Gut an und Sklaven und du möchtest ein bisschen Reis haben. Aber gut, wenn du es willst, kriegst du deinen Sack Reis, gehst zum Kämmerer und der macht dir das dann. Der Kämmerer belustigt, nimmt den Mann mit und dann fängt er an und legt ein Körnchen aufs eine Feld, aufs nächste 2, aufs dann 4. Und irgendwann vergeht dem Kämmerer das Lächeln und er wird kreidebleich, weil er plötzlich merkt, dass da eine Summe zusammenkommt, die ist unvorstellbar. Man hat das ausgerechnet, die Anzahl der Reiskörner, die auf dieses Schachbrett gelegt werden müsste nach diesem Schema, beträgt 18 Trillionen. Wenn man das mal in einem Verhältnis sieht, alle Länder der Welt haben momentan eine Reisernte, die entspricht 1/1000 davon. Also wenn alle Länder der Welt ihre Reisernte 1000 Jahre lang zusammenlegen, dann kommst du auf diese Menge Reiskörner. Was der König und sein Kämmerer nicht verstanden haben, aber was dem Erfinder des Schachspiels bewusst war, war, dass kleine Dinge eine enorme Wirkung entfalten können. Wenn wir gewissenhaft für Jesus leben, wenn wir die kleinen Dinge in unserem Alltag gewissenhaft für Jesus machen, dann kann das eine große Wirkung und eine große Bedeutung für andere Menschen haben. Das können wir von Ruth lernen, dass wir die kleinen Dinge liebevoll und gewissenhaft für Gott tun. In der Familie, dass wir unseren Kindern die Windeln wickeln und mit ihnen gemeinsam beten. In der Gemeinde, dass wir uns eine Aufgabe suchen, die mir entspricht und dass ich da treu meinen Dienst tue. Und sagen, ja, aber es ist nicht der Wichtige und der Große. Sowas gibt es nicht, unwichtige und kleine Dienste. Sondern Gott tut aus kleinen Dingen Wunder. Auf meiner Arbeit, wenn ich da treu meinen Dienst mache, weißt du denn, wer da zuguckt? Weißt du, welche Schlüsse er daraus zieht und wie das sein Leben vielleicht verändern könnte? Von Ruth lernen wir, dass wenn wir kleine Dinge gewissenhaft für Gott tun, dass das eine große Wirkung entfaltet. Ruth, diese moabitische Frau, sie ist eine Lehrerin. Sie lehrt uns nicht durch Worte. Ruth hat keine Predigt gehalten und keine Lehrbriefe geschrieben wie der Apostel Paulus. Ruth lehrt uns nicht durch Worte, sie lehrt uns durch ihr Leben. Sie lehrt uns durch ihr Leben. Und wir haben uns heute ihr Leben angeschaut und ich möchte noch einmal die wichtigsten Punkte wiederholen. Von Ruth kann man lernen und ich möchte von Ruth lernen. Ich möchte von ihr lernen, meine Lebenssituation anzunehmen. Dass ich zu dem Punkt komme, dass ich sage, so wie mein Leben ist, da sage ich erstmal Ja dazu und tue das Richtige in dieser Situation. Ich kann vielleicht nicht sagen, ich finde es toll oder es ist leicht, aber ich möchte in der Situation, wo ich gerade bin, das tun, was Gott von mir möchte. Und dann werde ich erfahren, dass Gott die Menschen führt, die ihm vertrauen. Von Ruth will ich lernen, auf Gottes Handeln in meinem Leben zu achten. Es sind nicht immer die großen Wunder, durch die Gott wirkt, sondern es sind oft die Kleinigkeiten, die ganz banalen Dinge, die Zufälle, wie wir das nennen. Auf dieses Handeln möchte ich achten und achtsam werden und so Gottes Hand in meinem Leben spüren. Denn Gott führt durch scheinbare Zufälle. Und von Ruth möchte ich lernen, wie wichtig scheinbar kleine Dinge sind. Diese alltäglichen Sachen, die ich Tag ein, Tag aus mache, mit meinen Kindern sprechen, auf der Arbeit meinen Job verrichten, dies und jenes in der Gemeinde tun. Scheinbar kleine Dinge und doch können sie eine enorme Wirkung entfalten. Wenn ich mich von Gott führen lasse, denn seine Führung macht mein Leben bedeutsam.